unserem Freitagabendgottesdienst im Dezember, in diesem vorweihnachtlichen Gottesdienst hier heute Abend. Ja, nicht, dass ihr denkt, Freitagsabends predige immer nur ich, aber irgendwie konnte ich keinen anderen motivieren, irgendwie im Dezember hier zu predigen, oder irgendwie war das dann, irgendwie ist das dann doch irgendwie auf mich drauf hinausgelaufen. Ist ja auch okay. Und ja, ich möchte gerne mit euch heute über etwas sprechen. Und zwar geht's ja irgendwie jetzt so richtig schon auf Weihnachten zu und irgendwie, ich freue mich dieses Jahr richtig drauf und würde gerne auch heute etwas Weihnachtliches schon predigen. Und aus der Historie war das so, ist das bei uns so, dass es eigentlich, wir früher eigentlich immer doch sehr frustriert waren über Weihnachten und auch hier in der Gemeinde sehr viel Raum dafür gegeben haben, frustriert auch über seinen Weihnachtsfrust auch rauszulassen. Und das ist auch okay und das ist auch immer noch so. Denn wir fanden irgendwie, Weihnachten ist das Fest der Scheinheiligen, die immer dann in die Kirche gehen, die ganzes Jahr ist denen das völlig scheißegal, was irgendwie in der Bibel steht oder was Gott sagt. Aber an Heiligabend, da tun alle so, als würden sie irgendwie, ja, als wäre das irgendwie so ein frommes Gimmick oder was auch immer, was sie da suchen. Irgendwie fanden wir das kacke. Irgendwie Weihnachten war irgendwie auch das Fest der heuchlerischen Familienzusammenkünfte, wo immer so getan wird, irgendwie das ganze Jahr, es ist doch irgendwie der Wurm drin. Und dann Heiligabend, dann tun alle so, als wäre es doch irgendwie, als wären wir so ganz dicke miteinander. Und das ist es doch gar nicht. Und dann gibt es natürlich irgendwie auch noch alles mögliche andere, was man an Weihnachten auch frustig finden kann. Irgendwie der Konsum oder der Trouble oder ja, all diese Dinge drumherum. Und so hatten wir auch häufig eine relativ negative Einstellung dazu. Ich weiß, die Jesusfix in Bielefeld, die hatten mal auf ihren Räumlichkeiten so einen Galgen aufgebaut und daran baumelte so der Weihnachtsmann. Und das hat sogar auch dann das Ordnungsamt auf den Plan gerufen. Die sagten, das geht wirklich hier zu weit. Und ich finde das okay. Und auch so eine No-Santa-Claus-Party oder eine Fluchtparty, so als Alibi, wo man sagen kann, okay, ich muss... dass man auch nochmal irgendwie einen Grund hat, weg zu können von der Familienfeier, gerade wenn die vielleicht irgendwie auch ein bisschen doof ist. Aber in den letzten Jahren ging so der Trend irgendwie so bei vielen Leuten bei uns dahin, zu sagen, Mensch, eigentlich ist das doch doof, das ist doch quasi eigentlich unser Fest. Das ist doch unser, der Geburtstag von Jesus, den man da eigentlich dann feiert. Und das sollen wir uns ja nicht madig machen lassen, nur weil manche Leute das irgendwo ja vielleicht nicht so drauf sind, wie wir das für richtig finden würden. Dann lasst uns das so einfach richtig feiern oder vielleicht sogar auch ein bisschen exzessiver feiern oder so feiern, wie wir denken, wie es gut wäre und uns das irgendwie nicht so klauen lassen. Aber beides hat so seine Berechtigung und ich würde gerne heute über Weihnachten sprechen und auch so ein bisschen euch so vielleicht so eine Vorweihnachtsstimmung oder eine Vorfreude da drauf und vielleicht auch wecken in dem einen oder anderen. Irgendwie, ich weiß auch nicht warum, irgendwie habe ich mich mit Arbeitskollegen darüber unterhalten und dann hatte ich so darüber nachgedacht, über so ein paar Themen, die Weihnachten betreffen und deswegen bin ich darauf gekommen. Weihnachten, es gibt zwei große Berichte in der Bibel über Weihnachten. Einmal Lukas und der alte Kollege Matthäus haben darüber berichtet, was an Weihnachten geschah. Man könnte sozusagen sagen, dass Lukas den ersten Teil erzählt, nämlich, dass es Kaiser Augustus gab, der hat irgendwie kam auf den Trichter, eine Volkszählung zu machen und da mussten alle in ihre Heimatstädte und der arme Josef mit seiner hochschwangeren Maria musste dann irgendwie halt auch in die Heimatstadt seiner Sippe, nämlich nach Bethlehem. Und ihr kennt die Geschichte, sie haben irgendwie, es war total gerappelt voll und sie mussten dann später in so einem Stall unterkommen und dann ist auch noch ausgerechnet da die Niederkunft. Wir haben ja überlegt, ob wir vielleicht Heiligabend, wir hätten hier so ein paar Kandidaten, die könnten hier quasi die Niederkunft im Gottesdienst haben. Das wäre dann wirklich Weihnacht, ja, ein Kind ist euch geboren und mal so richtig so ein realistisches Krippenspiel, wie es vielleicht dann war. Nein, wer weiß, bisher haben die alle noch gesagt, nee, machen wir nicht. Das wäre vielleicht auch der letzte Weihnachtsgottesdienst, den wir hier dann irgendwie mit Besuchern feiern könnten. Das wollte ich gar nicht sagen. Ich wollte eigentlich sagen, ja genau, das berichtet Lukas von dieser Geburt im Stall und dann kommen irgendwie auch noch Hirten, die sind da um die Ecke auf den Feldern, bewachen ihre Herde und dann sehen die plötzlich einen Engel und der erzählt ihnen alles glasklar, hier geht da und da ein paar Minuten weiter, da ist ein Stall und wir werden nicht glauben, dass gerade ein Kind geboren, das Kind liegt im Futtertrog und das ist der König der Welt. Und dann sind da plötzlich alles voller Engel, total irre, die gehen ein paar Meter und dann finden sie den König der Welt und ja, beten ihn an. Ja, irgendwie das ist so die Punkte, die Lukas berichtet. Er berichtet auch davon, wie dann ungefähr 8 Tage später Josef und Maria nach Jerusalem gehen zum Tempel. Das war so üblich, dass man den ersten Sohn irgendwie dann halt zum Tempel ging damit und ihn am 8. Tag dann Gott weihte und beschneiden ließ. Und dann musste man noch so ein Opfer darbringen für den Herrn. Und die hatten jetzt kein Geld dafür, das Opfer. Deswegen, es gab so einen Hartz-IV-Satz, dass man auch sagen konnte, okay, wer sich das nicht leisten kann, der kann auch so ein Ausweichopfer bringen. Und die waren halt arm. Und Matthäus berichtet sozusagen eigentlich Teil 2 der Weihnachtsgeschichte, nämlich was eigentlich logisch ist von der, wenn man sich damit immer das genau betrachtet, wird Josef und Maria danach, nachdem sie in Jerusalem waren, also Jesus war damals 8 Tage alt, wieder nach Bethlehem gegangen sein. Dann hat sich vielleicht auch so die ganze Trouble mit der Volkszählung so ein bisschen gelegt und dann wurden auch wieder die ein oder andere Herberge frei und sie konnten auch wieder in so einem Haus unterkommen. Und dann, kurze Zeit später, da steigt jetzt Matthäus ein und er berichtet seinen Bericht von der Weihnachtsgeschichte mit den Worten, dass Jesus wurde in Bethlehem in Judäa geboren, in den Zeiten des König Herodes. Jetzt möchte ich erstmal darauf eingehen, was sind das denn eigentlich für Zeiten des König Herodes? König Herodes ist eines der Bilder für Grausamkeit, für ein Typ, den man nicht einschätzen konnte, ein Wüterich, ein Edomiter, der mit Hilfe der Römer Jerusalem erobert hat und sich dann da zum Vasallenkönig hat einsetzen lassen und war quasi die Marionette Roms. Und er war ein Schleimer Richtung Rom und hat versucht immer irgendwie dem Kaiser alles recht zu machen, hat da Statuen vom Kaiser aufgestellt und Tempel für seine Götter bauen lassen in Jerusalem, wollte sich aber auch bei den Juden irgendwie einschleimen und hat auch den Tempel wieder aufgebaut. Um sich dann aber wieder mit den Römern einzuschleimen, hat er eine Statue im Tempel vom Kaiser aufgestellt, was dann natürlich auch eine große Frechheit den Juden gegenüber war. Und immer wenn er die Konflikte so hat mit Schleimerei nicht lösen können, dann hat er die Leute einfach umgebracht. Und er hat viele Leute umgebracht. Einmal hat er 45 Leute vom Hohen Rat auf einmal umbringen lassen. Und auch in seiner eigenen Familie, die Spannung in der Familie hat er auf diese Weise gelöst. Er hat seinen Schwager umgebracht. Er hat die Verwandten seines Schwagers umgebracht. Er hat seine Frau umgebracht. Er hat seine Schwiegermutter umgebracht. Und er hat sogar 3 seiner Söhne umgebracht. Und Kaiser Augustus soll über ihn gesagt haben, über diese ganzen Familienstreitigkeiten und Morde des Herodes in seiner Familie, sagte er, es ist besser, ein Schwein des Herodes zu sein, als sein Sohn. Jesus wurde geboren in Bethlehem, Judäa, in den Zeiten des König Herodes, des Großen. Und kurz danach kommen Weisen, Magier aus dem Morgenland. Matthäus führt das so ein, siehe, da kommen Magier aus dem Osten an den Königshof. Sie ist so ein Lieblingswort von Matthäus, da sagt er immer, wenn er sagt, ha, damit hat jetzt eigentlich keiner gerechnet, die kommen irgendwie aus dem Off, kommen sie tatsächlich. Und sie sind total begeistert, sie sagen, wo ist der König der Juden geboren worden? Denn wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, ihm zu huldigen. Und sie sind total begeistert. Man weiß nicht genau, woher diese Männer kommen. Steht da Magier, aber das waren jetzt nicht wirkliche Zauberkünstler, sondern man vermutet, dass es eher so eine Art elitäre, intellektuelle Priesterkaste, vielleicht aus Babylonien war, die sich mit Theologie beschäftigt haben, die sich mit Naturwissenschaft beschäftigt haben. Gelehrte, Weise wird es auch übersetzt. Es waren höchstwahrscheinlich keine Könige. Könige kamen erst im 3. Jahrhundert, dass das eventuell Könige gewesen sein könnten. Im 9. Jahrhundert kam man auf die Idee, ach, jetzt wissen wir auch, wie sie heißen, Kaspar, Melchior und Balthasar. In anderen Regionen haben die auch ganz andere lustige Namen. Die heißen beispielsweise Lavandat, Homisadas, Gushnasaf in Syrien. Und die Armenier, die denken, das waren nur 2, da heißen sie Kakbar und Badadilma. Und in Äthiopien sind das 5, da heißen sie Tanisarum, Milka, Sisiba, Avnison, auch irgendwie so ganz ulkige Namen. Bei uns hat man den halt, kam man auf den Trichter. Auch, da habe ich mich auch mit meinen Kollegen auf der Arbeit darüber unterhalten, im Kölner Dom gibt es ja einen Schrein für die 3 heiligen Könige, da sagt man, da sind die Knochen von denen drin. Ist ja auch so. Sagen auch eingefleischte Köln-Fans, ich habe auch bei mir auf der Arbeit einen Kölner Dom-Fan, der ist totaler Köln-Fan und auch Kölner Dom-Fan. Und er sagt, natürlich ist das hier, das sind die Gaspar, Melchior, Balthasar. Im 12. Jahrhundert hat König Barbarossa die in Mailand geklaut und dann dem Bischof von Köln geschenkt. Der in Mailand hat die geschenkt bekommen vom Kaiser, weil nämlich mal im 3. Jahrhundert die Mutter von Kaiser Konstantin in ihrem Urlaub in Jerusalem die Knochen irgendwie mitgebracht hat als Souvenir, schon auf ihrer Pilgerreise mitgenommen hat. Die hat sie dann den Römern gegeben, die in Mailand, und König Barbarossa hat die dann geklaut und jetzt liegen sie im Kölner Dom und die Bibel weiß nichts davon. Also es sind irgendwelche Leute, die kommen aus dem Osten, Babylonien, Syrien, was weiß ich, vielleicht sogar Indien, und die tauchen da plötzlich auf und sind total begeistert und sagen, wir haben den Stern des neuen Königs der Juden gesehen. Wo ist er denn? Und Herodes und alle Leute in Jerusalem denken nur, ach du Scheiße, das ist die völlig falsche Frage. Die können doch nicht hier unseren Herrscher fragen, wo der neue König geboren ist. Ein paar Monate vorher waren so ein paar fanatische Pharisäer, die hatten auch so eine Prophezeiung und haben gesagt, hier, das ist eine Verwandte von Herodes, dein Kind wird der zukünftige König sein, Herodes wird nicht mehr lange im Amt sein. Das war sofort wieder ein Blutbad. Oh nein, die Frage. Und ich glaube, die Weisen aus dem Morgenland waren auch echt enttäuscht. Die kamen dahin, denken, der neue König der Juden ist geboren. Wir haben irgendwie das, wir haben den Stern gesehen, wie auch immer, die auf den Transfer, so Stern, König, weiß man auch nicht. Aber da war überhaupt gar keine Partystimmung. Da wusste alle so, werden kreidebleich und entsetzten sich und waren bestürzt über diese These, dass jetzt ein neuer König hier geboren wäre. Erstmal die totale Enttäuschung. Bestürzung überall. Weil man dachte, das gibt ein neues Blutbad. Herodes lässt erstmal den gesamten Hohen Rat sozusagen zusammentrommeln, oder zwei Drittel davon, also alle, die was mit Theologie zu tun hatten, die Hohenpriester, die Schriftgelehrten, und sagt, der neue König der Juden, wo wird denn dieser Christus, wo wird er denn geboren, in welcher Stadt? Findet das mal raus. Und die finden raus, ja, der soll in Bethlehem geboren sein, das hat der Prophet Micha schon gesagt. Das ist der Ort. Herodes war ein Fuchs. Man muss jetzt nicht genau, bringt jetzt die Weisen direkt um, aber vielleicht waren sie auch politisch zu hochrangig, dass das jetzt außenpolitisch gesehen auch nicht gut gekommen wäre, auch mit dem Kaiser in Rom nicht, da irgendwelche außenpolitischen Leute einfach so abzumurksen. So Diplomaten macht man ja auch nicht so ohne weiteres. Er lässt sie zu sich kommen, mitten in der Nacht heimlich, und verhört sie und sagt so, hey, mit dem Stern ist ja hochinteressant. Wie lange ist das denn genau her, dass ihr diesen Stern gesehen habt? Und meine Berater sagen, Bethlehem ist der Ort, da soll der geboren werden. Geht doch mal dahin, macht euch schlau, und wenn ihr Näheres wisst, sagt mir das, dann komme ich auch, und dann will ich natürlich auch diesen neuen König hier die Ehre erweisen und ihn anbeten und bla bla bla, das auch alles machen. Man weiß eigentlich schon, irgendwie, der ist ein krummer Hund, der will alles andere als da irgendwen anbeten oder einen neuen König zulassen. In der gleichen Nacht gehen die Magier aus dem Osten, machen sich noch auf den Weg und gehen ungefähr 2 Stunden, so lang braucht man, von Jerusalem nach Bethlehem und machen sich auf die Suche. Und vielleicht war das wirklich auch der totale, ja, ich glaube, die waren wirklich total enttäuscht so. Weil das ja alles so ganz anders gelaufen ist, am Königshof nur Entsetzen, irgendwie keiner Teil ihrer Ansicht. Sie machen sich auf den Weg, aber sie finden da plötzlich ihren Stern wieder und der wandert auch und hält dann wohl auch über dem Haus, nicht mehr Stall, sondern diesmal in einem Haus, darüber bleibt er stehen. Und sie gehen da rein und sie finden Maria und Jesus und ja, irgendwie arme Leute, haben sich auch ganz anders vorgestellt, und beten diesen Jesus an. Und sie huldigen ihm. Und man kann sich das so vorstellen, dass sie auf die Knie gegangen sind. So hat man das damals gemacht, dass man die Nasenspitze auf den Boden gemacht hat. Und das ist so eine Geste der, ja, der völligen Unterwerfung unter dieser Person. Lukas berichtet immer davon, dass im Lukas-Evangelium immer, dass Jesus gerade ein Säugling war, neu geboren. Matthäus, da ist es dann schon so ein kleines Kind, aber kein Neugeborener mehr. Und die Weisen holen auch noch ihre Geschenketaschen raus und verschenken Gold, Weihrauch, Myrrhe. Auch da liegt eine totale Symbolik drin, aber auf die will ich gar nicht hinaus. Aber plötzlich ist das Ehepaar Maria und Josef steinreich. Eben noch den Hartz-IV-Satz in Jerusalem vor ein paar Tagen abgedrückt. Und jetzt haben sie Gold, Weihrauch, Myrrhe und haben richtig Kohle. Wieder eine Nacht später oder vielleicht auch noch in der gleichen Nacht, als sich alle dann doch zur Ruhe legen nach diesen aufregenden Tagen, bekommen beide einen Traum. Einmal die Magier aus dem Osten und Josef. Und Gott sagt zu den Magiern, ihr geht jetzt nicht mehr zu Herodes, das ist ein fieser Typ. Ihr geht direkt wieder da, wo ihr hergekommen seid und macht euch auf einem anderen Weg wieder in euer Heimatland zurück. Und Josef bekommt einen Traum, in dem sagt ihm der Herr, du musst sofort, nimm das Kind, nimm die Frau und hau ab nach Ägypten. Und er tut das. Es wird da beschrieben, dass er so, ja, wach auf, eilig, komm jetzt noch. Und sie gehen in der Nacht, verlassen sie Bethlehem. Ja, die Geschichte, wer sie mal gelesen hat, es geht halt wirklich auch so tragisch weiter, dass halt Herodes irgendwann, als er mitbekommt, dass die Magier ihn genatzt haben, wird er total sauer und greift halt zu Plan B, zu dem er dann immer gegriffen hat und sagt, okay, dann gehe ich halt hin und lass halt alle Personen, die in Frage kommen könnten, der neue König zu sein, lass sie töten. Bethlehem war nicht so groß, es war ein kleines Nest, es könnten vielleicht 10 bis 15 Kinder gewesen sein, die in dieser Zeit gestorben sind, 2 Jahre und jünger. Er hat ja gehört, okay, vor 2 Jahren habt ihr den Stern gesehen, also okay, gehe ich mal sicherheitshalber bis zu dem ersten Tag hin, wo ihr das gesehen habt, vielleicht noch ein bisschen weiter zurück, damit auch ja, da kein Konkurrent hochkommt. Jetzt gibt es für mich so ein paar Dinge, auf die ich irgendwie heute hinaus wollte. Einmal finde ich das irgendwie total gut, sich auch nochmal das vor Augen zu führen, was da passiert ist. Und ich glaube, dass es so für uns ein paar Dinge gibt, die du und ich, die wir davon lernen können, auch von diesen Typen, von diesen Weisen aus dem Morgenland. Erstmal finde ich faszinierend, dass sie sich haben nicht abhalten lassen und sie haben einen echt langen Weg zu Jesus gehabt. Und einen komplizierten Weg und doch mit vielen Enttäuschungen und vielen Hindernissen. Man stellt sich mal vor, im Vergleich dazu die Hirten. Und Hirten, wir haben uns letztens im Ältesten-Team darüber unterhalten, Uli, Daniel und ich, wie eigentlich so ein Hirte, was das eigentlich so für ein Bild ist. Wir waren beim anderen Thema, eigentlich waren wir bei dem Thema, dass in der Gemeinde, da gibt es Apostel, Propheten, Evangelisten, Lehrer und Hirten. Und wir haben uns so vorgestellt, ja, was hat man eigentlich für ein Bild vom Hirten? Und die einen stellen sich halt einfach so einen vollwertigen Schmusetyp darunter vor, der immer auch irgendwie so die Lämpchen mal drückt und so. Und Daniel sagte, den letzten Hirten, den ich getroffen habe, der hatte eine Kanne Bier in der Hand, der roch tierisch nach Alkohol. Also ein Penner, also ein Alkoholiker-Typ eher. Ist vielleicht auch eine neue Assoziation, die du mal mitnehmen kannst, wenn du mal sagst, ja, du bist eher so der Hirtentyp. Kann man dann auch mal so unverfänglich sagen und was ganz anderes damit meinen. Aber stellt euch das jetzt mal vor, da sind so ein paar Typen, ungebildet, ungewaschen, vielleicht so ein paar Alkoholiker auf der Wiese und dann zack, kommt ein Engel und sagt ihm, freut euch, euch ist heute der Christus geboren. Er ist da ein paar Häuser weiter, ein Säugling mit Windeln, liegt im Futtertrog, ihr ahnt es nicht, aber ihr geht einfach mal hin. Ja, und dann sind da hunderte von Engeln, alles glasklar und die müssen nur um die Ecke gehen und haben alles irgendwie die Tausende von Engeln sehen, die singen auch alle noch in HD und liegen nur auf ihrer Wiese. Ja, und gehen da ein paar Meter und dann ist er der König der Welt. Und die Weisen aus dem Morgenland, die sehen erst einen Stern, dann muss man erstmal auf den Trichter kommen, da dieser Stern zu einer Reise auffordert, da man dann auch noch die Richtung kennen muss, was das überhaupt heißen soll. Eine Reise ist teuer und aufwendig und kostet Zeit und Geld. Und ist vielleicht auch noch gefährlich. Und dann kommt man dahin, endlich wo man will, nach Jerusalem, in den Palast. Man erwartet einen neuen König und alle sind nur entsetzt und keiner macht mit. Und all die Leute, die damals vorhandene Bibel kannten, die sagen, also wir sehen das nicht so. Da geht keiner mit. Du kommst dahin, erwartest eigentlich eine große Hochzeitsfeier und da feiert keiner mit. Die ganzen Leute, die eigentlich Bescheid wissen, da teilt keiner die Meinung. Da kommt gar keine Partystimmung auf. Du bist völlig alleine mit deiner Meinung. Dass jetzt irgendwie der König der Welt da ist. Und dass der da ist, der alles gut machen kann. Und dem es zu feiern gilt, dem es anzubeten gilt. Die anderen wollen gar nicht so richtig mit in Stimmung kommen. Und das ist scheiße. Wenn man irgendwo, selbst im Gottesdienst, irgendwie, wenn man, keine Ahnung, stell vor, alle stehen da so, im Lobpreis, wir hatten das schon mal. Nein, aber wenn irgendwie du das Gefühl hast, du bist der Einzige, der Gott anbetet und alle anderen sind so, man denkt sich, ach, wäre eigentlich cool, wenn alle anderen so richtig mitmachen und ich so am Ende so ein bisschen mit der Hüfte schwinge. Da fällt es mir vielleicht auch leichter, vielleicht auch mal so die Hand so ein bisschen so noch zu bewegen. Aber wenn so alle anderen nicht mitmachen. Und ich kann das voll verstehen. Am Anfang ist ja einer Christ geworden und er hatte auch viele Probleme und Suchtprobleme und war im Gefängnis und ist total fromm abgegangen. Und hat sich richtig viel vorgenommen. Und wir haben gedacht, wenn das alles stimmt, was der so erzählt, dann ist der ja wirklich der Frömmste von uns allen. Aber kaum war er aus dem Gefängnis draußen, da sagte er, ja, ich will wieder zu meinen alten Kumpels, ich will die überreden, dass wir zusammen aufhören und irgendwie unser Leben neu starten. Wir so, oh, das ist aber schwierig. Und die anderen wollten auch nicht. Und das hat auch dazu geführt, dass er dann irgendwie auch nicht wollte. Und wenn du dann irgendwie hier dahin kommst und erwartest irgendwie was ganz anderes, du erwartest irgendwie einen König, du gehst in den Palast, du bist das irgendwie vielleicht auch gewohnt und dann kommst du dahin und landest hinterher in irgendeinem letzten Kaff bei armen Leuten. Oh, das ist jetzt der so irgendwie so ein kleiner Kerl. Das war's jetzt. Und dann zu sagen, jawohl, ich bete an und ich gehe auf die Knie, ich unterwerfe mich diesem kleinen Kind. Und das finde ich total super, zur Anbetung durchzukommen. Und ich glaube, dass so viel Weg dabei ist. Es ist so komisch, dass du die ganzen Profis, die Leute, die es eigentlich besser wissen müssen, die sind nicht bereit, die 2 Stunden Fußmarsch zu machen und du gehst wochenlang dafür. Ja, und ich weiß, dass es auch bei uns Leute gibt, die sind eher so wie die Hirten. Da ist das irgendwie bing und irgendwie alles ist total cool und irgendwie die haben gar nichts getan eigentlich dafür. Die haben weder gereist, die haben weder irgendwie geforscht, noch haben die irgendwie den Himmel beobachtet oder sonst irgendwas. Oder Diskussionen mit Herodes oder sonst was geführt, sondern die, irgendwie war das plötzlich klar und die haben Empfinden Gottes und da geht alles automatisch. Ich wünsche dir das. Aber es gibt auch Leute, für die ist das irgendwie eine Suche und ist das irgendwie auch echt so ein, das ist ein Gottesdienst, irgendwie in die Gegenwart Gottes zu kommen, ist ein Kampf. Oder ist etwas, ist schwierig. Dann wäre das so das Erste, was ich gerne irgendwie von den Leuten aus den Weisen aus dem Morgenland mir abgucken möchte. Ich möchte dabei bleiben. Zweitens, ich möchte gern genau wie die Jesus anbeten und mich ihm völlig unterwerfen. Und das Dritte ist, und auch das, ich will das nur mal ganz kurz anreißen, auch, dass wir unsere Geschenkboxen öffnen. Wenn man jetzt mal sagen würde, komm, Jesus hat Geburtstag, wir schmeißen zusammen, kaufen ihm was. Jeder einen Zehner. Komm, hat doch irgendwie jeder, für den Herrn Jesus. Da wird doch eigentlich jeder fast mitmachen, oder? Und es gibt auch echt, Jesus sagt in seinem Wort auch wirklich, was er, ich meine, wenn man allmächtig ist, dann hat man ja nicht so viele Wünsche, aber was er wirklich gut gebrauchen kann. Er sagt das sehr, sehr klar. Er sagt das immer wieder, hey, vergesst die Armen nicht. Wenn ihr einem der Leute, dem es echt schlecht geht, wenn ihr denen etwas tut, das habt ihr mir getan. Ich könnte eigentlich eine Kollekte sammeln, aber ich wollte das jetzt nicht machen. Also vielleicht auch nicht für uns, weil wir jetzt ja auch, klar, auch bei uns ist das irgendwie auch ein Teil, der auch am Rande, auch hier bei uns immer wichtig ist oder auch einzelnen Leuten wichtig ist. Aber auch da zu gucken, es gibt total gute Projekte über auch Christen oder auch Nicht-Christen, egal welche Leute, die Probleme haben, auch da einfach mal den Geldbeutel aufzumachen, auch gerade an Weihnachten. Ist so die Spendenphase schlechthin und da mal etwas irgendwo hinzugeben, wo es gut ist. Und wenn ihr gar keine Idee habt, wo das sein könnte, dann könnt ihr mich auch gerne fragen. Da habe ich gute Ideen. Packt die Geschenkekiste aus. Und wenn man irgendwie kein Geld hat, was man irgendwie Leuten geben kann, die es wirklich wichtiger brauchen als wir, ja, so nach dem Motto, alles, was ihr den Leuten getan habt, das habt ihr definitiv mir getan. Dann kann man auch immer noch, wenn man keine Kohle hat, auch was Selbstgebasteltes machen. Ist auch schön. Was selber gemacht ist. Und auch das ist total wichtig. Und wie, ja, das, deine Schatztruhe auszupacken. Selber was zu machen. Selber irgendwie ein Lied zu machen. Irgendwo mitzuarbeiten. Irgendwas zu tun, was in dir steckt, es zu geben. Ja, im kreativen Bereich, im handwerklichen Bereich. Oder bei Dingen irgendwie deine Manpower einzubringen, deine Schatzkiste an Möglichkeiten auszupacken. Und auch gerade so, ich höre das immer mal wieder so, auch beim Freaksock ist das immer wieder so ein Kampf zum Beispiel, da irgendwie Leute zu finden, die halt Küche machen, die Ordner machen, die Klos oder die Müll wegräumen. Aktuell so irgendwie für kreative Schilder malen, das ist wohl relativ gut, aber Müll wegräumen, Küche und all also diese elementaren Dinge, da sind dann, ist das immer schwieriger, Leute für zu finden. Pack deine Schatzkiste aus und gib dem Geburtstagskind. Irgendwie was dem zukünftigen König, der mal wiederkommen wird und dann alles bis in die siebte Sohle gut machen wird. Okay, bitte einmal die Band wieder nach vorne. Und wir wollen jetzt ein bisschen Lobpreis machen. Und das